Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit der Pflegepädagogin Claudia Rumpel zum Thema generalistische Pflegeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Und ich begrüße auch ganz herzlich meinen Gast heute im Podcast. Das ist die Claudia Rumpel. Claudia, schön, dass du da bist. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gern. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zum Podcast. Und ja, wie schon erwähnt, ich bin Claudia Rumpel. Ich komme aus dem beschaulichen Örtchen Dessau in Sachsen-Anhalt. Bin sozusagen gebürtige Dessauerin, habe es hier auch eigentlich nie weggeschafft. Also bin schon immer hier. Was mache ich? Ich bin Pflegepädagogin an dem städtischen Klinikum hier in Dessau. Seit Mitte letzten Jahres in der Drehe, studiere aktuell noch im Masterstudium, bin jetzt im vierten Semester in der Berufspädagogik im Fachbereich Pflege. Und ja, bin überwiegend mit jungen Menschen beschäftigt. Unterrichte ich sozusagen in der Pflegeausbildung der Dreijährigen, also beschäftige mich überwiegend mit der Generalistik. Und ja, ansonsten beschäftigt mich mein Studium natürlich sehr umfangreich. Gerade jetzt so zum Ende, ich nähere mich immer mehr der Masterarbeit. Es wird langsam spannend.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Das halt so ist so mit den Abschlussarbeiten. Aber ich denke, ich bin erstmal auf einem guten Weg. Also das letzte Semester hat es jetzt noch ein bisschen in sich, aber das passt.
Normalerweise führt immer der Markus Wibbeler, unser Pflegewissenschaftler, hier durch solche Pflegethemen, sage ich jetzt mal. Aber durch einen Zufall haben wir uns als erstes kennengelernt und deswegen darf ich heute das Gespräch führen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt nicht unbedingt so tief in der Pflegematerie drin bin, aber das mag ja vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil haben, weil du mir dann ein paar Sachen erklären musst und der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin dann lernen kann durch meine Unwissenheit. Du bist aus dreierlei Gründen bist du sehr interessant für diesen Podcast, aufgrund der Tatsache, weil du Pflegepädagogin bist. Dann natürlich, weil du dich mit diesem generalistischen Pflegeausbildung auseinandersetzt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den möchte ich aber jetzt noch nicht sagen. Du hast nämlich was Besonderes gemacht, finde ich, was ziemlich cool ist. Da wollen wir am Schluss drüber sprechen. Lass uns nochmal bitte mit deiner Person, mit deiner Funktion als Pflegepädagogin anfangen, weil du hast auch gerade gesagt, dass du jetzt noch studierst. Du bist Pflegepädagogin, aber du studierst noch, das musst du nochmal kurz erklären.
Berufspädagogik, genau, aktuell. Wir fangen von vorne an. Früher war sozusagen, gab es so einen Diplomstudiengang, mal früher. Und seit der Reform, also seit die generalistische Ausbildung eigentlich auch so begonnen hat, hat sich bei uns im pädagogischen Bereich auch viel verändert. Die neue Voraussetzung ist sozusagen, Masterabschluss zu haben bis 2029 im Bereich Medizin, Pflege oder Berufspädagogik. Und ja, ich hatte mich, sagen wir mal, schon frühzeitig dafür interessiert, unabhängig von der Schule. Da bin ich ja nun erst seit Mitte letzten Jahres. Ich hatte in meiner vorherigen Tätigkeit schon angefangen zu studieren, weil ich mich pädagogisch interessiert hatte, tatsächlich. Und ja, nun mittlerweile halt in der Schule angekommen. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich habe vor einem halben Jahr mir halt gedacht, dass ich jetzt eine Veränderung brauche, möchte näher an Auszubildenden dran sein und an den Schülern und Schülerinnen. Das war mir sehr wichtig. Und ich habe jetzt halt den sagen wir mal, 100%igen Kontakt, also jeden Tag über viele Stunden hinweg. Ja, und es ist sehr intensiv. Es ist auch nochmal vielleicht anders, als ich es mir von vornherein vorgestellt habe. Also viel näher, pädagogisch gesehen halt auch anspruchsvoll. Ich sag mal, diese junge Generation braucht auch, sagen wir, einiges an pädagogischen Impulsen. Beziehungsweise sind die auch sehr dankbar für alles, was man so halt mit denen auch veranstaltet. Also ich bin da immer methodisch sehr gut, also so unterwegs, dass ich immer viel mit denen probiere, halt auch mal so ein bisschen außergewöhnlichere Aktivitäten, dass man halt auch mal Anatomie zum Beispiel mit Bewegung in Verbindung bringt oder auch mit Bastelarbeiten. Und da sind die immer ganz affin. Also da kriegt man die eigentlich immer gut. Ich bin nicht so die Lehrerin, die gern frontal unterrichtet. Das habe ich nicht so gern. Und das ist in der Pflege auch gar nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Da die Pflegeausbildung sehr kommunikativ geprägt ist, sehr praktisch geprägt ist und da halt Gruppenübungen beispielsweise immer gut funktionieren. Die machen einige Trainings, dass die halt auch gut mit Konflikten beispielsweise klarkommen oder auch mit belastenden Situationen. Und ja, ich sage mir mal so die klassischen Pflegetätigkeiten halt am Patienten direkt, Krankenbeobachtung, verschiedene Bewegungsangebote oder halt die Versorgung in den täglichen Aktivitäten. Und ja, das ist sehr abwechslungsreich für mich. Also es ist immer eine bunte Mischung. Man hat in jedem Lernfeld irgendwie gefühlt alles mit dabei, dass sich die Pflegeausbildung auch inhaltlich verändert hat. Und das Curriculum, man nennt das Spiralcurriculum in dem Sinne. Also das kann man sich so vorstellen, dass sich sozusagen die Themen gerade im ersten Lehrjahr erst in so einem basaleren Bereich befinden und dieses Curriculum von Wiederholung sozusagen lebt. Also man hat im zweiten Lehrjahr dann wieder ein ähnliches Thema, was man schon mal im ersten Lehrjahr angerissen hat, aber dann halt noch intensiver und auch untermalt mit Krankheitsbildung und sonstigen. Und am Anfang ist es dann natürlich erstmal nur die Basics. Das macht es eigentlich auch so spannend und es ist halt auch interessant, wie dieser Gegensatz jetzt eigentlich ist zu den Ausbildungen. Ich habe ja noch in der alten Ausbildung gelernt. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und die Ausbildung war vollkommen anders. Also das kann man gar nicht so richtig vergleichen. Und ich sag mal, man hat immer so den gesellschaftlichen Nachruf bei der Generalistik, dass es vielleicht nicht so gut sei angeblich oder dem Ganzen, also der Gesundheits- und Krankenpflege nachstehe. Aber das kann ich gar nicht so unterstützen. Normalen. Ich finde, es ist anders, aber nicht schlechter, definitiv nicht. Also die können jetzt auf jeden Fall, also die haben viele Kompetenzen sozusagen, die das Kommunikative zum Beispiel betreffen, die Patienten halt auf einer psychosozialen Ebene auch gut zu betreuen, gut zu beraten und sich wirklich auf die pflegerischen Sachen zu fokussieren und sagen wir, sich vielleicht weniger auf die Delegationsaufgaben zu konzentrieren und nicht zu medizinisch zu werden.
Du hast gerade gesagt, du bist Krankenpflegerin eigentlich am Anfang sozusagen und hast dann die Ausbildung gemacht zur Pflegepädagogin. Heutzutage wäre es aber von vornherein notwendig, wenn man sich jetzt entscheiden würde dafür, dass man ein Studium dazu macht. Also dass man das studiert, diese Pflegepädagogik oder Berufspädagogik. Ist das richtig, was ich gesagt habe?
Genau, also das die Grundvoraussetzung für das Studium, also wenn man sich zum Bachelorstudium anmelden möchte, ist, dass man einen Beruf in der, sagen wir, im Gesundheitswesen gelernt hat. Also das könnte auch jemand machen, der eine operationstechnische Assistentin zum Beispiel ist oder auch eine medizinische Fachangestellte. Also Hauptsache, es befindet sich halt in diesem sozialen beziehungsweise Gesundheitsbereich. Die meisten von uns Pflegepädagogen sind gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger in der Regel. Das ist häufig so. Ich habe aber auch eine Kollegin, die OTA ist tatsächlich und ich habe auch nicht von vornherein Pflegepädagogik studiert. Ich habe im Bachelor damals angewandte Pflegewissenschaft studiert. Lag einfach daran, dass mein Arbeitgeber damals an dem Studiengang interessiert war und ich mich sozusagen unterstützen lassen wollte und damals gesagt wurde, na, Pflegepädagogik ist gerade noch nicht so gefragt. Wäre mir prinzipiell lieber gewesen, aber ich dachte mir, na gut, Pflegewissenschaft, es ist ja die Grundlage von allem letztlich. und dachte mir, dass das vielleicht keine schlechte Idee ist. Und dieses Studium hatte auch von allem was. Und das war ganz gut, dass man überall mal so ein bisschen reinschnuppern kann und schauen konnte, wo man sich am wohlsten fühlte. Aber es hat mich schlussendlich wieder zur Pädagogik getrieben.
Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das Studium aufgebaut ist, also welche Kompetenzen du beigebracht bekommst, um diesen Beruf zu ausfüllen zu können?
Also im Masterstudium ist in meinem Fall jetzt halt sehr vertieft, gerade so didaktische Themen, also wie baue ich meinen Unterricht richtig auf, wie komme ich in die einzelnen Phasen, wie steige ich überhaupt ein, dann auch viele methodische Themen, also wie kann ich welchen Stoff am besten vermitteln. Momentan hatte ich jetzt gerade eine Prüfungsleistung über dieses Blended Learning Format, also wie kann ich es auch digital sozusagen vermitteln, beziehungsweise in Kombination mit Präsenzphasen. Da sind wir bei uns in der Schule gerade auch dabei, das stellenweise zu etablieren mit einem Learning Management System. Und ansonsten sind im Studium halt auch Bestandteile dabei, wie Management beispielsweise auch in Bildungseinrichtungen oder auch natürlich pflegewissenschaftliche Themen gehören damit dazu oder auch, sagen wir mal, schulpsychologische Themen.
Hört sich spannend an und ja auch total wichtig, wenn ich mir das so vorstelle, was man da eigentlich alles so leisten muss in der Pflege und dann auch in dem Versuch, die jungen Menschen auf diese Arbeit vorzubereiten, dann sind das ist sicherlich ein sehr breites Spektrum, ne? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so dein Alltag aussieht? Also sitzen diejenigen Auszubildende, sitzen die bei dir im Klassenzimmer oder begleitest du die auf Station oder beides? Wie ist dein Alltag so?
Also das ist tatsächlich beides. Der größte Teil meiner Arbeitszeit findet, sagen wir, im Klassenraum statt. Also ich habe meistens so 2 bis 3 Unterrichtsblöcke am Tag in der Drehe zwischen dem Unterrichten bereite ich mich halt auf den Unterricht vor, beziehungsweise bereite den nach. Das ist ja auch immer noch so die Sache, die man parallel dann halt noch angeht. Also Präsentationen vorbereiten, Methoden überlegen, Arbeitsmaterialien ausarbeiten und. Ansonsten Klausuren kontrollieren, parallel noch. Und unsere Aufgabe ist es auch, die Auszubildenden auf Stationen zu besuchen. Also ich habe feste Stationen bei mir in der Klinik, wo ich so zu sogenannten Praxisbesuchen gehe. Das mache ich immer einmal pro Einsatz, dass ich die immer sehe, dass wir sprechen können, wie es so läuft, ob es denen gut geht, ob es irgendwas zu besprechen gibt, wie die Arbeits- und Lernaufgaben laufen. Also es sind so Aufgaben, die aus der Praxis dann kriegen und dort mit dem Praxisanleiter gemeinsam ausarbeiten sollen. Und ich habe auch Kooperationspartner, die ich betreue. Die generalistische Pflegeausbildung beinhaltet ja nicht nur den stationären Bereich in der Akutpflege, sondern auch die Langzeitpflege und die ambulante Pflege. Und da habe ich auch verschiedene Kooperationspartner, bei denen ich die Schüler dann auch besuche, je nachdem die eigenen Azubis von diesen Häusern, beziehungsweise halt auch unsere eigenen, die wir dort zu den Einsätzen schicken im Rahmen der Pflichteinsätze.
Die generalistische Pflegeausbildung, die gibt es ja, glaube ich, seit 2020. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben oder die das vielleicht nicht berührt im Alltag großartig, was sind die Unterschiede? Was ist der grundlegende Unterschied zwischen der alten Pflegeausbildung und der neuen sozusagen?
Großer Unterschied liegt darin, dass, sagen wir, 3 Berufe zu einem gemacht wurden. Also die Altenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Gesundheits- und Krankenpflege. Und ja, der Name generalistisch sagt ja in dem Sinne schon, es ist sozusagen so ein Allrounder-Beruf. Also die AbsolventInnen können dann in allen Bereichen arbeiten, sowohl Kinder-, Altenpflege wie auch im Akutbereich. Der Fokus liegt beim Unterrichten und bei den Inhalten nicht mehr unbedingt darauf, sagen wir so bulimieartig viel medizinische Fakten zu lernen. Also nicht so vertiefte Anatomie beispielsweise. Da fällt das immer sehr auf. Das befindet sich alles jetzt in einem Bereich, der ist nicht oberflächlich, definitiv nicht, aber das ist in einem Umfang, der ausreicht letztlich, weil ich kann mich noch erinnern an Auszubildende damals, die von ihren Prüfungen berichteten, die in ihrer schriftlichen Prüfung die Blutgefäße im Gehirn benennen sollten. Und ich finde, das ist tatsächlich zu viel in der Pflege, weil das ist nicht das, womit ich mich täglich beschäftige. Das ist nicht meine Expertise. Und jetzt ist es ist weiß Gott nicht gestrichen, überhaupt nicht, sondern einfach nur in einem Rahmen, der ausreicht. Weil ich denke, das ist immer dieses Vorurteil angeblich, das wird nicht mehr gelehrt oder das ist nicht mehr Teil davon. Ich glaube aber nicht, dass irgendeine Fachkraft, die ich in der Klinik treffe, mir so intensive anatomische Details erklären kann, weil das verschwindet einfach auch wieder in den Köpfen, weil wir uns um ganz andere Dinge zu kümmern haben. Und da konzentriert sich die Generalistik jetzt eigentlich sehr gut drauf, auf ihre eigene Profession und ihre eigene Fachexpertise.
Soweit ich das mitbekommen habe, auch so mit dem Pflegepersonal, auf den Stationen, wo ich unterwegs bin, dann hat die Generalistik ja schon irgendwie so ein kleines Imageproblem, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig mitbekommen habe. Es ist so, der Tenor ist so, ja, da wird alles so über einen Kamm geschert und gar nichts wird mehr so richtig gelehrt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du da auch schon viele Vorteile oder du hast schon die Notwendigkeit auch gesehen, das zu tun, richtig? Also
Definitiv. Also ich sehe da viele Vorteile darin. Zum einen, dass es erstmal die Berufe alle gleichrangig macht. Ich fand, die Altenpflege stand viel zu lange im Schatten. Mhm. Und das ist dadurch jetzt weniger der Fall. Also es rücken alle sozusagen auf ein Qualitätsniveau. Und ich denke, dass die Altenpflege davon auch sehr profitiert. Und für die, sagen wir mal, Kritiker so aus dem stationären Bereich, die sich vielleicht dann auch Sorgen machen, dass das halt nicht gleichrangig sei oder vielleicht auch zu große fachliche Unterschiede birgt. Das Problem ist momentan eher, dass diese Ausbildung, diese Generalistik, die sieht vor, dass bestimmte Dinge von der Praxis mehr vertieft werden. Heißt, wir in der Schule prügeln unseren Schülern zum Beispiel nicht mehr unbedingt ein, welche zig Wirkstoffgruppen es alles bei Arzneimittellehre gibt. Und sicherlich, wir haben das alles dran, aber halt auch immer passend zu unserem Spiralcurriculum und zu den Themen. Diese ganz intensive Arzneimittellehre, die auch zu den Fachbereichen aber gehört, das soll eigentlich in die Praxis übergehen. Die Praxisanleiter haben eine größere Verantwortung in dieser Ausbildung bekommen. Das ist auch gesetzlich so festgelegt. Es gibt auch eine bestimmte Anzahl von Stunden, die Praxisanleiter pro Einsatz erbringen sollen. Das sind immer 10% der Einsatzzeit. Und in dieser Zeit sollen solche Kenntnisse eigentlich auch vermittelt werden. Und das ist der Punkt, der noch nicht in allen Köpfen so ganz angekommen ist, dass das intensive Fachwissen eigentlich von den Kollegen aus der Praxis gelehrt werden soll, weil die sind diejenigen, die es anwenden. Da bleibt das viel besser hängen. Also das, was ich, das sage ich den Schülern halt auch immer, wenn die halt solche Sachen bemängeln, dass ich dann auch immer sage, wenn ich ihnen jetzt 2 Stunden lang was über Laborwerte erzählen würde, das kann ich machen, das ist kein Problem. Aber ich garantiere ihnen, dass sie davon maximal ein Drittel behalten, wenn überhaupt. Und wenn sie das aber in der Praxis machen und sie nehmen dann das Blut ab und sehen dann am Ende auch noch die Werte und eventuell auch noch was, wo es gerade abweicht und können sich das dann erklären, woran das lag, dann merken sie sich das definitiv und dann vielleicht auch 100% von dem, was sie da gemacht haben. Das ist eigentlich der Sinn dahinter.
Total, total richtig, finde ich auch. Ja, das heißt, deine Funktion wird unterstützt durch die Praxisanleiter, die dann in der Klinik, in den Einrichtungen vor Ort mit den Auszubildenden zusammenarbeiten.
Genau, also nicht nur unterstützt, wir sind letztlich voneinander abhängig und gleichrangig eigentlich in dem Sinne. Also Schule und Praxis sind wirklich dort auf einer Ebene und gleich wichtig und haben auch gleich große Verpflichtungen. Letztlich halt in unterschiedliche Richtungen, aber wir müssen auch eng verzahnt miteinander arbeiten.
Ist die Ausbildung von der Dauer gleich, also wie früher, oder gibt es da einen Unterschied? Und wie darf man sich denn dann nennen, wenn man die neue generalistische Pflegeausbildung durchlaufen hat?
Also die Ausbildung geht nach wie vor 3 Jahre. Es sei denn, man geht so einen Sonderweg, das nennt sich berufsbegleitende Ausbildung, also so Teilzeitausbildung, das kann sich bis auf 5 Jahre strecken. Wird aber nicht an allen Schulen angeboten. Wir bieten sowas auch an, berufsbegleitend. Das geht aber bei uns auch 3 Jahre, beziehungsweise 4 Jahre. je nachdem, welchen Kurs man betrachtet. Und am Ende der Ausbildung trägt man dann sozusagen die Berufsbezeichnung Pflegefachmann oder Pflegefachfrau.
Okay. Und ist das was, was auch so ein bisschen einheitlich jetzt zum Beispiel in der EU gehandhabt wird? Also ist das was, wo man auch dann vielleicht im Ausland mitarbeiten kann, ohne großartige Qualifikationsmaßnahmen zu durchlaufen?
Genau, also es ist EU-weit anerkannt. Sollte sozusagen auch zum Angleichen an die anderen EU-Länder wurde sozusagen diese Reform auch mit eingeführt. Also in anderen Ländern ist eine generalistische Ausbildung schon seit vielen Jahren Standard. Die Pflegeausbildung hier in Deutschland, sagen wir, ist im Gegensatz zu einigen Ländern der EU ein bisschen rückschrittig tatsächlich. Also da ist Akademisierung auch schon ein wesentlich größeres Thema, gerade beispielsweise in England, Österreich. Und da wollte Deutschland natürlich auch nachziehen. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal attraktiver, dass man halt mit weniger Hürden, mit weniger Bürokratie auch konfrontiert ist. Angenommen, man möchte den Weg sozusagen ins EU-Ausland wählen. Primär sind wir natürlich daran interessiert, beziehungsweise ist der große Wunsch, dass natürlich so viele wie möglich in Deutschland bleiben. Das wäre schön.
Na klar, ja. Bevor wir zu diesem dritten Thema kommen, das ich gerne mit dir besprechen möchte, habe ich noch zwei Fragen, und zwar einfach so aus persönlichem Interesse das Thema Digitalisierung. Inwiefern das so bei euch Einzug findet in der Ausbildung, im klinischen Alltag ja auch, inwiefern ihr so digitale Tools benutzt, Videos und so weiter und so weiter. Und das Thema ja Fremdsprachlichkeit. Also ich erlebe das so, dass in den Kliniken, wo ich arbeite, dass sehr viele Menschen aus echt unterschiedlichen Ländern arbeiten in der Pflege, aber auch im ärztlichen Sektor. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd sein kann, wenn es dann um die Ausbildung geht. Wie begegnet ihr dem?
Ich beginne mal mit der Digitalisierung.
Das waren zwei Fragen, ja, stimmt. Ja,
ja. Ja. Also ich sag mal, seit der Corona-Pandemie ist das Bildungswesen ja insgesamt ein bisschen wach geworden, dass zu wenig digitale Angebote stattfinden, beziehungsweise es auch zu unflexibel gehandhabt wurde. Seit der Pandemie, ich sag mal, ist die Plattform Moodle als Learning Management System schon aktiv. Wir sind gerade auch wieder dabei, uns dort so aufzustellen, dass wir sagen können, wir können spontan, wenn jetzt die nächsten Bauernproteste beispielsweise sind und unsere Schüler einfach nicht mehr nach Dessau kommen können, das ist letztens tatsächlich der Fall gewesen, dass wir Moodle so weit ausstatten, dass wir halt auch direkt auf Online-Lehre dann umswitchen können, dass unsere Daten dort hinterlegt sind, beziehungsweise wir relativ zügig dort ein Zoom-Meeting einrichten können und dass sich die Kollegen und Kolleginnen natürlich fachlich auch darauf vorbereitet fühlen. Das ist ja immer noch mal so der nächste Punkt. Digitalisierung ist alles schön und gut in der Pädagogik. Es kommt aber eigentlich darauf an, wie gut die Lehrer und Lehrerinnen eigentlich darin ausgebildet sind, weil die beste Technik bringt einem gar nichts, wenn die Lehrerin davor steht und einfach gar nicht weiß, was sie machen soll. Und da sind wir gerade mächtig dabei, uns, sagen wir, gut zu rüsten. Wir haben jetzt seit wenigen Wochen haben wir Smartboards in allen, also in einzelnen Unterrichtsräumen. Wenn da jetzt auch nochmal nachrüsten, sind da auch echt begeistert davon. Also es sind halt so sehr große Bildschirme mit Touchfunktionen und mit der Möglichkeit, dort halt auch mit einem Padlet zu arbeiten oder unterschiedlichen anderen Tools. Und das macht natürlich nochmal eine ganz andere Qualität des Unterrichts aus. Also ich bin jemand, ich lebe von, sagen wir, visueller Untermalung, beziehungsweise halt auch der Möglichkeit, viel zu zeigen, zwischendurch halt auch mal ein Video als Verständnismöglichkeit. Gerade im Bereich Anatomie ist es schwierig, das in Worten wirklich so umfänglich zu fassen, wie es dann vielleicht doch ein Lehrvideo zeigen kann mit einer animierten Nervenzelle und wie die Reizweiterleitung dann am Ende funktioniert. Das funktioniert natürlich in so einer Bildqualität wesentlich besser. Wir hatten vorher Beamer in allen Räumen. Das war nicht immer so einfach bei Lichteinfall. Da ist es jetzt natürlich schon eine eine überwältigende Weiterentwicklung. Ja, ansonsten sind so digitale Sachen, sagen wir so, im methodischen Bereich schon immer mal so Teil des Unterrichts. Also ich mache gerne mal so Mentimeter-Umfragen mit denen, das finde ich immer ganz gut. Die sind auch unheimlich fit, was so eigene Videobeiträge angeht. Also das finde ich ganz toll an dieser Generation, dass die einfach ganz problemlos Filme schneiden und mit Ton unterlegen. Da hört es bei mir dann tatsächlich auf, wahrscheinlich, weil ich mich einfach zu wenig damit beschäftige, aber wir haben auch eine Klasse, die hat einen eigenen TikTok-Kanal und die wir haben immer mal so, wenn wir Themenabschlüsse in den Lernfeldern planen, dann können die dann sozusagen, sagen wir, ein eigenes Lehrvideo drehen zur Beratung beispielsweise. Da zeigen die dann Beratungssequenzen und wie man das halt sozusagen richtig gestaltet. Oder die präsentieren bestimmte Pflegetätigkeiten, wie mobilisiere ich Patienten richtig oder wie mache ich Wundverbände beispielsweise. Und das benoten wir teilweise auch. Und das machen die immer mit einer unheimlichen Begeisterung. Also es ist beeindruckend. Und auf jeden Fall dieser TikTok-Kanal, der hat, glaube ich, 60.000 Follower oder so. Also die sind sehr erfolgreich damit.
Wahnsinn.
Mich wirklich immer wieder beeindruckt, wie die das so machen. Aber das ist das bereichernd einfach für uns alle.
Das sind digitale Experten. Also wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die lernen in der Grundschule, machen die schon Podcasts und schneiden Videos und so. Das ist für die ganz normal, ja. Ja. Genau. Und ja.
Also tatsächlich Experten ja, wenn es so um diesen Social-Media-Bereich geht, wirklich, das können sie gut. Aber beispielsweise Anwendungskompetenz im Bereich Moodle-Plattform und anderen, sagen wir, Bearbeitungsprogrammen, da kommt dann wieder die Grenze sozusagen. Also die haben schon die Fähigkeiten tatsächlich, aber das ist der Punkt und ich glaube, da fehlt es vielleicht in unserem Bildungssystem ein bisschen, diese Verknüpfung richtig herzustellen, weil ich glaube, die haben unheimlich viele Ressourcen und das wurde nicht genutzt vorher jahrelang, weil da entstehen jetzt tatsächlich immer mal so die kleinen Problemchen, wie benutze ich eine Online-Bibliothek vielleicht im vollen Umfang oder wie bearbeite ich eine PowerPoint-Präsentation vollständig, wie funktioniert eine Excel-Tabelle, das sind dann so dann die kleinen Hürden, aber das kriegt man auch bewältigt in den 3 Jahren.
Genau, und dann hatte ich ja noch gefragt, wie das so mit Mehrsprachigkeit ist, mit Auszubildenden aus anderen Ländern, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund vielleicht sogar. Wie schaffst du das hinzubekommen?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Kiste. Wir haben, sagen wir, noch nicht so sehr hohe Anzahlen von nicht deutsch sprechenden oder nicht muttersprachlich deutsch sprechenden Schülern und Auszubildenden. Also es ist bis jetzt relativ wenig, also so vereinzelt Leute aus Spanien, aus Indien aktuell, Aserbaidschan haben wir auch mit dabei. Und ich sag mal, jetzt gerade so die im ersten Lehrjahr gestartet sind, das ist schon sehr anspruchsvoll. Das wirklich bindendifferenziert zu gestalten, dass die auch die Möglichkeiten wirklich kriegen, dem Unterricht gut zu folgen. Da sind wir auch gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, was das angeht, auch innerhalb des Teams. Also wir versuchen uns da bestmöglich zu unterstützen, indem wir halt, sagen wir mal, auch neben dem eigentlichen Schulgeschäft auch noch zusätzliche Angebote schaffen, dass die Schülerinnen halt auch nochmal ein Gesprächstraining beispielsweise kriegen. Oder dass wir uns halt wirklich innerhalb des Unterrichts überlegen, was könnten wir noch zusätzlich machen, um unsere Schülerinnen zu unterstützen. Was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht noch zusätzlich Vokabeln bereitzustellen, dass sie sich schon mal vorbereiten können, worum es geht. Aber es ist insgesamt dennoch eine sehr große Herausforderung, auch mit der geringen Anzahl von, sagen wir, Schülern mit Sprachbarriere. Weil letztlich, das ist leider was, da hat mich auch das Studium nicht vorbereitet. Und da bereitet einen irgendwie keiner so richtig drauf vor. Also auch so die Weiterbildungsangebote in dem Bereich, die sind auch nicht so, dass man sagen kann, es gibt es im Überfluss. Und wir sind gerade schon dabei, uns diesbezüglich auch zu organisieren, dass wir Möglichkeiten finden, uns noch mehr Input einzuverleiben. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo auch so im Bereich Landesschulamt vielleicht noch mehr gemacht werden müsste. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für unseren Bildungssektor, ich denke, da spreche ich für alle. Das ist, ja, aber die Schüler sind da sehr engagiert, das muss ich sagen. Also die sprechen auch sehr gut Englisch. Und die unterstützen uns da auch im Unterricht, wenn es beispielsweise bei unseren indischen Schülerinnen dort Verständnisprobleme gibt, dann gibt es auch immer Auszubildende, die dort auf Englisch dann vermitteln, in dem Fall, die es versuchen nochmal zu übersetzen. Und dadurch ergänzt sich das dann auch nochmal ganz gut. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber noch am Anfang.
Claudia, du hast ein Spiel entwickelt, also mitentwickelt. Es war so, dass der Sven Jungmann und die Johanna Ludwig, die waren schon mal bei uns im Podcast, beziehungsweise Johanna war, glaube ich, so mehrfach bei uns im Podcast. Die beiden haben zusammen mal das Spiel Asystole erfunden und entworfen. Und das gab es eben für den ärztlichen Sektor. Ein sehr cooles Kartenspiel. Und du hast daraus das Spiel Asystole Pflege gemacht. Bitte erzähl zum Schluss noch mal ein bisschen was dazu. Wie ist es dazu gekommen, dass du da eingestiegen bist? Und für wen ist das Spiel? Wie ist es ungefähr aufgebaut? Was kann man lernen? Und so weiter.
Also, zur Asystole bin ich genau genommen über meine Professorin damals während des Bachelorstudiums gekommen. Die ist nämlich eine gute Freundin von der Johanna. Und die hatte mitbekommen, dass sie Pflegepädagogen beziehungsweise halt Leute aus dem Pflegebereich sucht und da eine coole Idee hat mit einem Kartenspiel. Und da wurde dann der Kontakt eigentlich hergestellt. Und das war damals eigentlich die Ursprungsidee, dass ich das mit einer Kommilitonin zusammen mache, also mit einer guten Freundin von mir. Da hatte sich nur leider dann halt privat einiges verändert und schlussendlich habe ich es dann in Eigenregie übernommen, sozusagen an dem Spiel mit zu konzipieren. Und ja, das Kennenlernen mit Johanna war erstmal tiefenentspannt, auch mit Sven. Das war ziemlich cool, sich da so gemeinsam Gedanken zu machen, wie wollen wir das am besten angehen, wie setzen wir es um, was sind so die grundlegenden Ideen. Ich sag mal, Asystole ähnelt dem Spiel Tabu, was ja, denke ich mal, viele kennen. Es geht in dem Fall halt darum, Pflegebegriffe sozusagen zu erraten, beziehungsweise halt zu beschreiben, ohne halt die verbotenen Worte zu nennen, wie man das kennt von den Tabukarten. Und ja, die Bearbeitungszeit, das war, man unterschätzt das am Anfang, wie viel Arbeit das eigentlich bedeutet. Also ich dachte mir damals erstmal so, ja, voll cool, die Idee. Ich spiele selbst halt prinzipiell eigentlich lieber Videospiele tatsächlich. Bin gar nicht so der Riesenkartenspieler, aber ich fand die Idee halt so klasse, halt auch in dem Bereich Pflegeausbildung, weil das halt für Auszubildende natürlich eine Möglichkeit ist, das spielerisch zu erlernen, worum es dort eigentlich geht. Und der Prozess, Asystole zu erstellen, das hat eine ganze Weile gedauert.
Wie lange?
Über ein Jahr, glaube ich, beschäftigt, so in der Drehe. 2022 kann ich mich noch dran erinnern. Das lief natürlich alles so über, dass man versucht hat, immer in diesem Word-Format irgendwie diese ganzen Begriffe runterzuschreiben, beziehungsweise das so zu formatieren, dass das am Ende halt für die Grafikerin halt auch passte. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so final ausgearbeitet habe. Das war so zwischen meiner Hochzeit und meine Hochzeitsreise noch, so diese paar Wochen dazwischen. Und das war ein bisschen stressig tatsächlich, aber hat sich cool angefühlt, als man dann tatsächlich fertig war. Ja, und dann kamen halt noch so Feinheiten. Wir haben uns damals auch überlegt, dass wir es nicht nur beim Wörter erraten bzw. beschreiben dabei belassen wollen. Es gibt auch noch Aktionskarten in dem Spiel, wo sozusagen bestimmte Begriffe zu, sagen wir, Pflegephänomenen, also na, nicht direkt Pflegephänomenen, aber zu pflegewissenschaftlichen Prozessen beispielsweise oder zu bestimmten Modellen, wo Begriffe genannt werden müssen und man pro Begriff dann halt noch Punkte erlangen kann. Also die kann man auch nochmal zusätzlich ziehen, diese Aktionskarten. Das ist eigentlich so das Besondere, finde ich auch nochmal, dass es dieses Feature auch nochmal gibt. Das ist ja beim klassischen Tabu jetzt nicht so unbedingt der Fall. Und wir haben damals halt auch überlegt, wie kriegen wir die Generalistik irgendwie in dieses Spiel. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt ja noch sozusagen im Bereich der praktischen Ausbildung aufgehalten. Ich hatte da sozusagen so die Aufgabe, das, ja, sagen wir so, zu managen im Bereich Praxisanleitung und habe damals in dem Unternehmen halt auch so begonnen, mich mit der Generalistik richtig zu befassen. Und das war so in dem Zeitraum, so kurz darauf kam Asystode tatsächlich. Heißt, ich konnte das ganz frisch aus meinem Kopf in dieses Spiel projizieren. Und wir wollten in dem Spiel auch zeigen, dass wir diese drei Hauptbereiche, also den Bereich ambulante Pflege, Langzeitpflege und stationäre Akutpflege, dass wir den gar nicht so voneinander splitten. Wir haben das als ein generalistisches Paket sozusagen erstellt, dass Begriffe aus allen Bereichen eine Rolle spielen in Asystole, dass die Schüler halt sozusagen ihre Bereiche dort auch wiedererkennen. Das war uns ganz wichtig. Natürlich sind, so wie auch die Pflichteinsätze gestaltet sind, die Psychiatrie und die Pädiatrie auch mit in dem Spiel enthalten. Ansonsten, ja, rechtliche Dinge, pflegewissenschaftliche Begriffe, also alles, was Teil dieses Curriculums halt auch ist. Und ganz cool finde ich auch, das hat sich tatsächlich ja jetzt auch so durch diese Begegnungen eigentlich so ergeben, auch mit unseren nicht deutsch sprechenden, also nicht muttersprachlich deutsch sprechenden Schülern, dass das natürlich jetzt auch nochmal eine Gelegenheit ist für Schüler und Schülerinnen, die vielleicht auch noch ein bisschen Probleme mit der deutschen Sprache haben, mit dem Umschreiben beispielsweise, dass die da jetzt natürlich auch nochmal die Möglichkeit haben, das richtig zu vertiefen und dass die Kolleginnen und Kollegen auch nochmal weiter voranbringt. Und das ist schon nochmal eine schöne Möglichkeit.
Richtig cool. Und ich habe gelesen, es spielt Team Frühschicht gegen Team Spätschicht.
Ja, genau.
Total gut. Also ich habe überlegt, ich würde gerne hier unter den Hörerinnen und Hörern, die sich diesen Beitrag angehört haben, zwei Asystole-Pflege-Ausgaben verlosen. Und es wäre cool, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben könntet an kontakt@klinisch-relevant.de und kurz einmal schreiben könntet, warum ihr gerne dieses Spiel haben möchtet. Verlosen wir zwei Kartenspiele. Ansonsten, wo kriegt man das her, das Spiel? Wo gibt es das zu kaufen?
Bei Amazon. Ja, seit März 2023 ist das bei Amazon erhältlich. Und ja, wenn man direkt über die Asystole-Seite geht, kann man sozusagen dort auch die Verlinkung finden, dort zum Amazon-Shop.
Ich würde die Informationen dazu in die Shownotes packen, weil die Internetseite von Johanna und Sven ist auch sehr cool, weil die heißt keine Diagnose durch hemdoderhose.de. Finde ich mega den Namen. Da kann man halt auch die ärztliche Variante von Asystole kaufen und bestellen. Genau, das packe ich in die Shownotes, damit das nicht verloren geht. Also einfach nochmal nachschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und jetzt, Claudia, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, so ein paar Sachen zu verstehen und nachzufragen. Ja, dein Job ist extrem wichtig in Zeiten des Pflegenotstandes. Und ich meine, die Pflegekräfte müssen viele Lücken füllen, die so entstanden sind. Und es ist extrem wichtig, dass wir diese Menschen gut ausbilden. Ich würde mir wünschen, dass man eigentlich viel mehr noch zusammenlernt. Also auch so Ärzte und Pflegepersonal und andere Therapeuten. Ich glaube, das ist immer noch zu sehr kategorisiert gedacht. Ich glaube, wir könnten extrem viel voneinander lernen. Aber ja, auch das ist sicherlich ein Prozess, der sich da noch ergeben wird. Danke dir und viel Erfolg für das Spiel. Viel Erfolg für deine berufliche Zukunft.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.